Von den vielen Liedern, die wir in der vergangenen Woche gesungen haben, haben wir eins ausgesucht, das haben wir jeden Tag gesungen. Das eben, mit weitem Horizont. Und vielleicht kennen einige von euch das jetzt inzwischen schon auswendig, würde mich freuen. Meine Lieblingszeilen sind am Schluss des Liedes, wo es heißt, lass mich werben für die Ewigkeit. Lass mich werben für die Ewigkeit und lass mich leben, wo die Liebe wohnt und dann noch mit weitem Horizont. Es hat uns aus der Klosterbühle gut getan, den Horizont etwas zu erweitern und aus unserer Klosterbühle mal rauszukommen für ein paar Tage. Und das war richtig schön bei euch und wir haben uns sehr, sehr wohl gefühlt und gut versorgt und aufgehoben bei den Gastfamilien und in der Gemeinde hier. Und wir nehmen einiges mit, auch an Eindrücken und Dinge, die uns wichtig wurden und die wir dann auch eben zu Hause beibehalten und anwenden wollen. Und das wünschen wir euch auch, dass auch ihr im Wort Gottes weiter unterwegs seid und dass ihr euch gebrauchen lasst als Werbung für die Ewigkeit. Ich sagte schon mal, wir können nicht überzeugen, wir können nur bezeugen und werben, einladen, Menschen einladen, ihr Leben mit Gott zu leben. Eines meiner Lieblingsgebäude ganz in der Nähe hier, also nicht allzu weit, ihr kennt es alle, ist der Kölner Dom. Und was mich beim Kölner Dom so fasziniert, ist die Tatsache, wie lange man an ihm gebaut hat. Wie lange man an ihm gebaut hat, nämlich rund 800 Jahre. 800 Jahre. 800 Jahre, und das heißt, dass die Architekten und Baumeister von damals, die wussten, das war ihnen völlig bewusst, was sie anfangen, das werden sie nie vollendet sehen. Und sie haben trotzdem begonnen. Und da frage ich mich manchmal, wie das heute ist. Würden wir überhaupt etwas anfangen, wenn wir wissen, wir kriegen es gar nicht fertig? Und das fasziniert mich, wie gesagt, bei den alten Kirchen und Kathedralen, dass die die Vision hatten, wir müssen aber anfangen. Wir müssen anfangen auch dann, wenn wir wohl wissen, dass wir nie die Vollendung sehen. Nicht ganz so alt wie der Kölner Dom ist diese Kirche, die St. Paul's Kathedrale in London. Rund 400 Jahre, habe ich mir sagen lassen. Und bei der ist Folgendes passiert. Einer der Architekten und Baumeister ging über die Baustelle, als da die ganzen Steinmetze saßen und nichts anderes taten, als nur Steine klopfen, Steine klopfen, Steine klopfen, ganzen Tag, wochenlang, monatelang, wenn nicht gar jahrelang. Und einer der Baumeister fragt einen Arbeiter, guter Mann, was machen Sie denn da? Und der antwortet ganz schnippisch, na sehen Sie doch, ich behau den Stein. Ging unerkannt zum Nächsten und fragt ihn auch, guter Mann, was machen Sie denn da? Ja, sagt er, guter Mann, ich verdiene Geld, um mich und meine Familie zu ernähren. Ja, hat auch gestimmt. Und er ging zum Dritten und hat gefragt, guter Mann, was machen Sie denn da? Und der hat gesagt, Sir, ich arbeite an der St. Paulskathedrale. Der hatte eine Vision. Der hatte eine Sicht dafür, dass seine mitunter langweilige, eintönige Arbeit für eine große, große Sache ist. Und diesen Blick, den brauchen wir alle. Ich habe noch eine Kirche dabei, aber die ist der ganz anderen Art. Habe ich nur mit ein paar Strichen so hingemalt, weil ich euch Folgendes zeigen möchte. Ich setze jetzt mal Türen und Fenster ein in dieser kleinen Kirche. Wie findet ihr, sieht das Gemeindeleben in dieser Kirche aus? Ich sage nicht in eurer, ich sage in dieser Kirche hier. Naja, man sieht es schon von Weitem, ist ein bisschen eintönig, ist ein bisschen langweilig. Vielleicht fehlt da den Mitarbeitern die Vision, dass sie an einer großen Sache beteiligt sind. Ich habe mal ein Plakat gesehen, da stand, Who is missing in, und ich war ein bisschen irritiert, aber der zweite Teil hat natürlich auch dazu gehört, Who is missing in church? Und who is missing? You are. You are. Und da habe ich gedacht, immer dieses Englisch, man müsste es auch auf Deutsch sagen können. Kann man es? Man kann. Wer fehlt in der Kirche? Und wer fehlt mitunter? Einer, und der bin zufällig gerade ich. Und vielleicht sieht es deswegen in unseren Kirchen und Gemeinden manchmal so traurig und trostlos und trist aus, weil einer gerade fehlt und der eine bin zufällig gerade ich. Übrigens, das trifft auch zu für die evangelische Gemeinschaft. Denn wer fehlt da vielleicht gerade? Der eine, und der bin zufällig ich. Es passt auch für den christlichen Verein junger Menschen. Es passt eigentlich für alles und für alle. Die Frage ist, bin ich bereit, an einer großen Sache mitzuarbeiten? An einer großen Sache. Im Korintherbrief lesen wir von Apostel Paulus, wir sind, und er erinnert dran, er ringt darum, dass seine Korinther das doch verstehen, wir sind Gottes Mitarbeiter, Leute. Wir arbeiten mit an einer riesengroßen Sache. Und an anderer Stelle im Petrusbrief lesen wir, baut auch ihr euch als lebendige Steine zum geistlichen Haus. Stellt euch zur Verfügung, baut euch ein, bringt euch ein, macht mit. Und unsere Gemeinden brauchen Leute, die sich um die Kinder kümmern, um die Jugendlichen kümmern, um die jungen Erwachsenen kümmern, um die Familien kümmern, um die Senioren kümmern. Und wir wollen am Reich Gottes, an seiner Arbeit beteiligt sein. An einem speziellen Mitarbeiter, finde ich, kann man das ganz gut illustrieren. Und seine Geschichte steht in Apostelgeschichte Kapitel 8. Apostelgeschichte Kapitel 8. Und da heißt es im Vers 26, Apostelgeschichte 8, Vers 26, der Engel des Herrn redete zu Philippus. Der Engel des Herrn redete zu Philippus. Der Himmel wird in Bewegung gesetzt, um einen Menschen zu erreichen, diesen Philippus. Philippus heißt ja eigentlich, Philippus heißt jemand Philipp, Philippus heißt Pferdefreund. Pferdefreund. Ich weiß nicht, ob er Pferdefreund war, aber Philippus heißt Pferdefreund. Vielleicht haben ihn seine Eltern ganz bewusst so genannt. Auf jeden Fall, der Engel des Herrn redet zu ihm. Möglicherweise war er gerade anderweitig beschäftigt, und was der Engel des Herrn von ihm wollte und ihm zutraute, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt, wo es Wüste ist. Der Himmel wird in Bewegung gesetzt, um diesen Philippus auf seinen Posten zu bringen. Der weiß überhaupt nicht, was er da soll. Der könnte sagen, der könnte fragen, ja, was soll ich denn da? Ich habe anderes zu tun und ist ziemlich weit weg von zu Hause. Hauptstraße von Jerusalem nach Gaza, da ist nichts los. Und was er nicht weiß und was wir natürlich auch nicht wissen, wir wissen oft nicht, wenn Gott uns ruft oder beauftragt oder irgendeine Aufgabe gibt, konkreter Art, geh hierhin, geh dorthin, mach dort mit. Wir wissen mitunter gar nicht, warum und wieso. Und wir haben alle möglichen Gegenargumente, warum wir nicht können, wollen und auch nicht müssen. Was Philippus nicht weiß, ist, dass sein Einsatz, wenn ich es jetzt mal so nenne, dass sein Einsatz ganz, ganz wichtig ist und dass der Horizont, den Gott hat, weit größer ist als nur der des betreffenden Menschen. Denn an diese Hauptstraße, die von Jerusalem nach Gaza führt, ist einer von weit, weit hergekommen, aus Äthiopien. Aus Äthiopien, und das hat wochenlang, wenn nicht gar monatelang gedauert, bis der Finanzminister aus Äthiopien nach Jerusalem gekommen ist. Wenn wir weiterlesen, dann heißt es, der ist nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Denn die Nachricht davon, dass das jüdische Volk den lebendigen Gott anbetet, mit dem eine Beziehung hat, die hat diesen Finanzminister fasziniert. Ich will auch. Und er hat alles dran gesetzt, wahrscheinlich seinen Jahresurlaub zusammengespart, um diese Reise zu unternehmen und um den lebendigen Gott kennenzulernen. Dem Tempel ging sein Ruf voraus und er wollte dahin. Und als er da war, wurde er damit konfrontiert, dass er als Ausländer, naja, allenfalls in den Vorhof der Heiden darf. Aber so richtig rein, also so richtig dazugehören, das durfte er nicht. Und man hat es ihm angesehen, dass er Ausländer ist, dass er aus Äthiopien kommt. Und er war maßlos enttäuscht. Maßlos enttäuscht. Was hat er alles investiert, um Gott kennenzulernen? Und er steht vor verschlossenen Türen. Ich denke, dass viele Menschen unterwegs sind, aus unterschiedlichen Gründen, mit einer riesen Sehnsucht nach etwas, nach jemanden, der trägt und der hält und der durchs Leben bringt. Und irgendwo gibt es ein Stoppschild oder ein Hindernis und sie kommen nicht weiter. Irgendjemand in Jerusalem hat dem guten Mann, der sich so durchfragte, ja, irgendjemand hat ihm dann gesagt, naja, wenn sie sich für Gott interessieren oder wenn du dich für Gott interessierst und nicht in den Tempel reinkommst, dann lies doch wenigstens, kauf dir da am Büchertisch, kauf dir da ein Buch von Gott. Damals in Schriftrollenform. Und das hat er getan, das muss er getan haben, denn auf seiner Rückreise, und er sagt sich, was soll ich lange in Jerusalem bleiben, wenn ich Gott nicht begegnen kann, wenn ich ihn nicht kennenlernen kann. Lesen kann ich auch zu Hause und lesen kann ich schon unterwegs. Und so entschließt er sich zur Umkehr und zur Rückkehr mit einer riesengroßen Enttäuschung. Und was er nicht weiß, ist, dass Gott schon längst den Philippus auf den Plan gebracht hat. Den Philippus als Mitarbeiter Gottes. Den Philippus, der, obwohl er anderes zu tun gehabt hätte, von dem wir lernen können, dass das Wort Gottes in seinem Leben höchste Priorität hat. Der Engel des Herrn sprach zu ihm, geh dahin an die Hauptstraße von Jerusalem nach Gaza. Er ging hin. Das Wort Gottes hat höchste Priorität und er stellt das Wort Gottes nicht in Frage. Er stellt es nicht in Frage, sondern er nimmt es als das, was es ist, als eine klare Dienstanweisung. Philippus ist schon einige Zeit mit Gott unterwegs, ja, und er hat vielleicht in seinem Leben mit Gott auch so etwas wie eine Alltagsroutine. Und macht seine stille Zeit und betet und liest in der Bibel, ganz gewiss. Philippus ist es wahrscheinlich, wie wir alle gewohnt, auf alten und bekannten und vertrauten Wegen zu gehen. Aber er ist auch offen für neue und für unbekannte Wege. Wahrscheinlich war er noch nie da an dieser berühmten Hauptstraße von Jerusalem nach Gaza. Was soll er denn da auch? Aber er ist offen, er ist bereit, dahin zu gehen, denn die alten und vertrauten Wege, die ihm bekannt sind, und Tradition heißt ja nicht die Asche bewahren, sondern die Flamme weitergeben. Und vielleicht hatte der Philippus auch so die Einstellung, diese Fackelträger-Einstellung, wir müssen, wir dürfen, wir sollen das Licht des Glaubens weitergeben. Ich weiß nicht, was ich da soll, aber wenn Gott zu mir spricht und extra den Himmel in Bewegung setzt und einen Engel vorbeischickt, dann gehe ich auch besser dahin. Und er ging hin. Übrigens, alte Traditionen und nur am Alten festhalten, also nicht aus den eigenen vier Wänden rauskommen und nur das Vertraute, Bekannte tun, kann auch gefährlich sein. Jemand sagte mal mit spitzer Zunge, die sieben letzten Worte einer sterbenden Gemeinde seien die, das haben wir aber immer so gemacht. Und ein anderer fügte dazu, er könnte auch sieben Worte einer sterbenden Gemeinde nennen, nämlich, das haben wir aber noch nie so gemacht. Und das ist so eine Falle, in die wir alle reintappen können. Eben weil uns vielleicht das Neue, das Unbekannte daran hindert, aus den eigenen vier Wänden zu kommen. Und von Philippus will ich lernen, er hat ein Höchstmaß an Flexibilität. Und die traut Gott auch Ihnen und mir zu. Ein Höchstmaß an Flexibilität. Und Philippus ist sich seiner Sendung bewusst. Er hat ein Sendungsbewusstsein. Gott sagt, ich soll gehen und ich gehe. Und dann können wir von ihm lernen, er lässt sich vom Geist Gottes leiten. Denn als er, was weiß ich, wie viele Stunden von Jerusalem schon weg war, Richtung Hauptstraße, dann heißt es, der Geist sprach zu Philippus. Ja, welcher Geist? Der Geist sprach zu Philippus. Und ich denke, Philippus kann die Geister unterscheiden. Er kann die Geister unterscheiden. Er weiß, dass das, was zu ihm gesprochen wird, etwas ist, was von Gott kommt. Und das können, dürfen und sollen wir als Mitarbeiter Gottes auch wissen. Wir dürfen es wissen. Und wir können uns auch und müssen uns fragen, bin ich vom Geist Gottes getrieben? Bin ich wirklich vom Geist Gottes getrieben? Ist der Geist Gottes die Triebkraft meines Lebens? Oder bin ich vom Getriebe dieser Welt so begeistert, dass ich gar nicht mehr sensibel bin für die Stimme Gottes in meinem Leben? Philippus kann die Geister unterscheiden, denn er ist im Begriff, diesen Finanzminister aus Äthiopien kennenzulernen. Er weiß es immer noch nicht. Er sieht vielleicht da aus so einer Staubwolke, entwickelt sich, wenn er richtig sich den Staub aus den Augen reibt. Er sieht Pferde, möglicherweise Pferde. Da schlägt vielleicht sein Pferdeherz höher. Da kommt ein Gespann, da kommt ein Doppelgespann, da kommt vielleicht sogar ein Dreifachgespann. Und da kommt eine ganz große Kutsche für die damalige Zeit, Mercedes SS und weiß was ich, auf jeden Fall, da ist sein Auftrag. Denn der Geist Gottes sprach zu ihm, geh hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Geh hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Naja, und wie hält er sich zu diesem Wagen? Er stellt sich jetzt nicht vor diesen Wagen, stopp, 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 sondern er lief hinzu, das heißt, er lief mit. Er musste auch das vorgelegte Tempo irgendwie erreichen. Und das will ich von ihm lernen. Er ist anpassungsfähig. Er passt sich den Gegebenheiten an. Er, wie gesagt, blockiert jetzt nicht die Weiterfahrt, sondern er ist anpassungsfähig. Er läuft mit dieser Kutsche in dem entsprechenden Tempo mit und er hört, dass dieser Fremde, der in dieser Kutsche sitzt, er hört, dass der liest. Der ist am Lesen. Ja, wenn man draußen hört, dass drin einer liest, wie hat er drin gelesen? Laut. Der hat laut gelesen. Das ist übrigens der heiße Tipp für uns alle. Laut lesen. Warum soll ich denn laut lesen? Ja, weil dann mehrere Sinne besetzt sind. Weil ich dann nicht in Gedanken abschweife und schon überlege, was ich nachher mache und wo ich nachher hin muss. Laut lesen, das sind mehrere Sinne besetzt. Jedenfalls, der hört, dass der liest und er hört nicht nur, dass er liest, er hört sogar, was er liest. Er hörte, dass er im Propheten Jesaja las. Aha. Philippus hört, dass der in einem Buch, in einer Schriftrolle liest, die ihm, dem Philippus, wohl bekannt ist. Er hört, dass er den Propheten Jesaja las und hat, wie gesagt, ein offenes Ohr. Er hat ein offenes Ohr und eigentlich kommen alle Sinne bei Philippus zum Einsatz. Er hat nicht nur ein offenes Ohr, natürlich hat er auch ein offenes Auge, natürlich hat er ein offenes Gespür, natürlich hat er, und das ist wohl das Wichtigste, er hat ein offenes Herz. Er hat ein offenes Herz. Er geht davon aus, dass ein Mensch, dem er begegnet, möglicherweise ein Mensch ist, der Gott noch gar nicht kennt. Würden wir davon ausgehen, bei der Begegnung mit anderen Menschen, dass es vielleicht Menschen sind, die gerade jetzt ein offenes Ohr bräuchten oder ein offenes Auge oder ein offenes Herz? Philippus hat ein offenes Herz für suchende Menschen, für fragende Menschen, für diesen einen, der da in dieser Kutsche sitzt und liest. Und Philippus zeigt Verständnis. Er zeigt Verständnis, er weiß aber immer noch nicht, er läuft ja immer noch nebenher, der kommt schon ins Keuchen und wird kurzatmig, jawohl. Und irgendwie sucht er einen Einstieg, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Einstieg in diese Kutsche. Er sucht einen Einstieg und sein Einstieg ist der, kommt ein bisschen plump rüber, verstehst du auch, was du liest? Das heißt, er stellt ihm einfach eine Frage. Verstehst du auch, was du liest? Und für meine Begriffe ist Philippus sowas von kreativ. Ne? Er weiß genau, nee, mich als Bremsklotz vor die Kutsche zu werfen, das nützt nichts. Aber wenn der am Lesen ist, dann frage ich ihn einfach, ob er auch versteht, was er liest. Er ist kreativ. Er ist kreativ und, das müssen wir auch noch sagen, er hat keine Berührungsängste. Natürlich sieht er, dass dieser Fremde, der kommt bestimmt nicht aus Jerusalem und fährt irgendwo hin in Urlaub, sondern es ist umgekehrt. Der kommt irgendwo aus einem fremden Land. Wie gesagt, man sieht es ihm an. Und Philippus hat keine Berührungsängste. Möglicherweise war der Finanzminister in Jerusalem sehr konfrontiert mit der Berührungsängste der Stadtbewohner dort und der frommen Menschen dort. Die hatten sehr wohl Berührungsängste ihm gegenüber. Und er hat keine Berührungsängste. Und der Finanzminister gibt seinem Kutscher Anweisung, zu bremsen, zu stoppen, anzuhalten und lädt den Philippus sogar ein. Er lädt ihn ein und sagt, steig zu mir ein. Und er beantwortet die Frage des Philippus, verstehst du auch, was du liest? Indem er sagt, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Wie kann ich das verstehen, wenn ich keinen habe, der mich anleitet? Ich brauche jemanden, der mir das erklärt. Wie kann ich, wenn mich dich jemand anleitet. Und so kommt Philippus auf die Ebene des anderen. Er steigt ein, er setzt sich zu ihm. Und was er macht, er liest einfach mit. Er wird zum Mitleser. Und er wird auch zum Mitfrager, denn er reiht sich ein, als würde er das, was da steht, nicht verstehen. Und er sagt, lass uns doch zusammenlesen. Und er war eben gerade an der Stelle, Jesaja 53, Vers 7, wir haben eingangs von Jesaja 53 Lesung gehört, er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm still ist vor seinem Scherer, so hat er seinen Mund nicht aufgetan. Und an der Stelle, wie gesagt, hat der Finanzminister seine Fragen. Fragen, die der Philippus wahrscheinlich auch irgendwann in seinem Leben gehabt hat. Aber für ihn hat sich die Frage bereits geklärt. Philippus weiß inzwischen, wer der ist, der zur Schlachtung geführt ist. Der Finanzminister fragt, ich bitte dich, von wem redet der Prophet? Von sich selber oder von einem anderen? Und wahrscheinlich ist es Philippus, der nun den Kontext herstellt und der zum Finanzminister sagt, lass uns mal den Zusammenhang lesen. Da heißt es doch tatsächlich im Zusammenhang dieses Verses, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Deswegen haben wir euch vorhin das Aktivistenschaf gezeigt und das faule Schaf, das Nachbarschaf und das brave Schaf, den Wolf im Schafspelz und den Pharisäerschaf, das Profischaf und das schwarze Schaf, das Unterschiedeschaf und das Langeweileschaf. Wir gingen alle in die Irre. Ich hatte versprochen, dass keiner von uns Schafsköpfen ungeschoren davonkommt. Habt ihr euch wiedererkannt in den Schafen? Aber, und jetzt allen Ernstes, Jesaja 53, Wir gingen in die Irre. Wir haben uns verirrt auf allen hohen Hügeln. Wir haben es auf die Spitze getrieben mit der Verirrung. Und an anderer Stelle lesen wir in der Bibel: Meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln. Und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder auf sie achtet. Ja, man kann sich so schnell und so leicht verirren und dem Hirten davonlaufen. Ich freue mich, habe mich von Anfang an gefreut, dass dieses Makramee, wie man es glaube ich nennt, hier an der Wand hängt bei euch. Der gute Hirte, der mit seinen Schafen unterwegs ist. Ja, das Idealbild. Aber in Wirklichkeit laufen wir ihm davon und machen unser Ding. Verirren und verwirren uns in Aktivitäten, in allen möglichen Überlegungen, wie wir sind, wie wir wirken, was für Preise und Trophäen man für den Herrn gewinnt und all sowas, was wir vorhin im Anspiel gesehen haben. Wir gingen in die Irre wie Schafe, aber unser Herr warf unsere Sünde auf ihn. Das ist Jesaja 53. Unser Herr hat sich so mit unserer Verirrung identifiziert, dass er gar sich als verlorenes Schaf sieht und gibt und für uns an unserer Stelle den Preis der Verirrung bezahlt. Und zurück zu Philippus als Mitarbeiter Gottes. Ein Mitarbeiter Gottes kann, sollte es können, das Evangelium in Kurzform zu erklären. In Kurzform. Und so macht er aus den Fragen des Finanzministers, er macht eine Predigt. Er macht eine Predigt. Denn, so lesen wir in Vers 35, Philippus tat seinen Mund auf und er fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Das ist ja das Wunder der Bibel überhaupt, dass im Alten Testament, schon in Jesaja, wir haben es eingangs gehört, ja, dass dort schon die Brücke geschlagen wird ins Neue Testament und dass dort schon das Leben von Jesus, der Anfang und sein Ende und auch das Warum und Wieso erklärt wird. Er predigt ihm das Evangelium von Jesus. Und sie zogen der Straße nach. Als sie der Straße nachzogen, das beeindruckt mich auch von Philippus, er ist geradezu Wegbegleiter. Er sagt dem Finanzminister nicht, übrigens, mein Name ist Philippus, ich komme aus Jerusalem, am besten wir parken hier, ich muss nämlich nachher nach Hause oder so. Nein, die Kutsche fährt weiter Richtung Äthiopien, das muss man sich ja vorstellen, und in aller Seelenruhe fährt der Philippus mit. Ne? Er macht nicht sein Ding, sondern er geht mit, er bleibt bei ihm, er ist Wegbegleiter und er ist bereit, sag's mal so, er ist bereit, dass er seinen eigenen Standort aufgibt, ja, aber er gibt nicht seinen Standpunkt auf. Und auch unser einer, wir müssen manchmal unseren Standort aufgeben, also auch im geografischen Sinn, auch im örtlichen Sinn, aber wir sollten nie unsere Standpunkte aufgeben. Und das tut Philippus wahrlich nicht. Und er verliert das Ziel nicht aus den Augen. Und das eigentliche Ziel ist kein geografisches, sondern Philippus hat erkannt, dass hier ist ein suchender, ein fragender Mensch, der nach Antwort ringt und sucht. Und dem hatte das Evangelium erklärt. Und als sie der Straße nachzogen, kamen sie an einem Wasser vorbei. Und der Finanzminister fragt den Philippus, siehe, hier ist Wasser, was hindert's mich, dass ich mich taufen lasse? Ja, und wenn der fragt, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse, worüber haben sie also auch gesprochen? Sie haben auch über Taufe gesprochen. Und jetzt war es das Naheliegende, oh, hier ist ja Wasser, sagte der Finanzminister, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Und da können wir von Philippus lernen, er fragt nach dem Glauben, bevor er handelt. Philippus sagt jetzt nicht, okay, machen wir. Nein, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so mag's geschehen. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so mag's geschehen. Und so ist es geschehen. Denn der Finanzminister antwortet, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er hieß den Wagen anhalten, stieg hinab, sie stiegen hinab ins Wasser, beide, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Er taufte ihn. Ja, Philippus stellt für den Finanzminister die Verbindung her. Er stellt die Verbindung her, aber ganz wichtig, er bindet ihn nicht an sich. Er sagt jetzt nicht zu ihm, übrigens, gib mal deinem Kutscher Anweisung, es geht zurück nach Jerusalem und ich sorge dafür, dass du dort eine dreimonatige Kurzbibelschule besuchst oder sowas. Nein, das ist nicht sein Auftrag. Sein Auftrag ist, dem Finanzminister zu bezeugen, dass es einen lebendigen Gott gibt, dass von ihm die Rede ist in der Schrift und er hat ihn getauft und dann muss er ihn auch loslassen. Er bindet ihn nicht an sich und er lässt ihn los. Und von dem Finanzminister heißt es nachher, der zog seine Straße fröhlich und wo ist der Philippus? Der ist plötzlich nicht mehr da. Der ist nicht mehr da. Wenn er aber überhaupt nicht da gewesen wäre, dann hätte dieser Bericht enden müssen, der Finanzminister zog seine Straße traurig, enttäuscht. Wahrscheinlich hätten wir dann den Bericht überhaupt nicht gehabt. Und was glaubt ihr, wie viele traurige, enttäuschte Menschen durch unser Land ziehen, von einem Ort zum anderen, von einer Sensation zur anderen, von einem Event zum anderen, immer auf der Suche, aber es ist niemand da, der Verständnis für sie hat, der ein Auge für sie hat, der ein Ohr für sie hat, der ein Herz für sie hat und ihnen das Evangelium von Jesus erzählen würde, mitgehen würde, sie begleiten würde. Philippus nimmt sich nicht so wichtig und er war nachher einfach nicht mehr da. Er wird von Gott aus dem Verkehr gezogen, ja. Er wurde entrückt. Man hat ihn später an anderer Stelle wiedergefunden, dann in Aschdod. Ziemlich weit weg. Und dort in Aschdod, da heißt es dann, er predigte in den anderen Städten das Evangelium bis rauf nach Caesarea. Für den Philippus beginnt eine neue Runde von, nennen wir es mal, Bereitschaftsdienst. Denn im Leben als Mitarbeiter Gottes ist immer Bereitschaftsdienst. Bereitschaftsdienst. Und für den Philippus beginnt eine neue Runde Bereitschaftsdienst 24/7, was zu gut Deutsch heißt, rund um die Uhr. Das heißt nicht, dass man rund um die Uhr tätig sein muss, aber man sollte bereit sein, 24 Stunden lang an 7 Tagen der Woche, wo immer Gott ruft, anklopft, beauftragt, dann auch zu gehen. Und Philippus ging. Und hat diesen Kämmerer zu Jesus geführt. Und er hat das Evangelium mit nach Äthiopien genommen. In Äthiopien gibt es auch heute noch ganz, ganz viele Christen. Und möglicherweise war der Finanzminister von damals einer der Ersten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln. Das kennen wir alle, dieses wunderbare Wort aus Psalm 23. Und Jesus selbst hat von sich gesagt, er ist der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und er hat auch gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Ich habe gerade erst kürzlich eine Begebenheit gehört, die hat sich im ländlichen Raum von Karlsruhe zugetragen. Und zwar wurden dort einem Schäfer seine ganze Schafherde gestohlen über Nacht. Der kommt morgens auf seine Weide, alle weg. Aber sie haben sich nicht verlaufen, verirrt, sondern die Spuren haben ergeben, die wurden gestohlen. Er hat diesen Diebstahl angezeigt, ganze Schafherde gestohlen und musste damit rechnen, dass er die nie wieder sieht. Ein paar Tage später hat er einen Anruf gekriegt, er solle doch, wenn er kann, auf schnellstem Weg nach Köln fahren. Köln Güterbahnhof sowieso, irgendwo, denn dort werden gerade Schafe verladen in die Türkei. Vielleicht würde er seine Schafe wiederfinden. Dann sagt sich uns einer, wie soll der denn seine Schafe wiederfinden, wenn dort Schafe verladen werden? Er hat sich ins Auto gesetzt, er ist nach Köln gefahren und war anwesend, als die Schafe in die Waggons verladen wurden. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er erhob seine Stimme und hat mit seinem den Schafen bekannten Ruf sie gerufen. Und er hat alle seine Schafe wiedergekriegt. Hat alle seine Schafe wiedergekriegt. Wer immer sich, auch unter uns, irgendwo und irgendwie verirrt hat, in Aktivitäten, in Profilierungsgedöns, in was auch immer wir vorhin gesehen haben, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Hört ihr die Stimme des Hirten und folgt ihm? Jeder darf zu ihm zurückkehren und darf sich als Mitarbeiter Gottes zur Verfügung stellen, um auch anderen Menschen, die auf der Suche sind, von diesem guten Hirten zu erzählen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der gute Hirte nicht nur warst, sondern bist und auch immer sein wirst. Wir leben in einer Welt der Unruhe und der Ungerechtigkeit und der Unzufriedenheit und der Ohnmacht und der Aussichtslosigkeit und der Sorgen und der Bedrängnis. Und wir leben in einer Welt, in der viele Menschen suchen, ernsthaft suchen, manchmal gar nicht wissen, was sie suchen. Lass uns zu Menschen und zu deinen Mitarbeitern werden, die sich zur Verfügung stellen, dass andere Menschen dich finden. Zeig uns einem jeden, wo unser Platz ist. Und mach uns auch beweglich und flexibel, dass wir nicht auf Standpunkten beharren, sondern immer wieder unseren Standpunkt auch vor dir überprüfen und dir zur Verfügung stehen. Und Herr, so beten wir auch für diesen so entscheidenden Tag in unserem Land mit den Wahlen. Wir wollen dir zutrauen, dass du dich einmischst und dass du unserem Land auch zurecht hilfst, nicht nur unserem Land, sondern dieser Welt, die im Argen liegt und die immer mehr abdriftet und sich mit sich selbst beschäftigt. Bewahre die, die heute gewählt werden, davor, dass sie ihr eigenes Ding machen. Gib, dass sie sich an dir orientieren und ausrichten, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit, wie wir es im Neuen Testament lesen. Wir legen sie dir ans Herz und danken dir, dass wir in einem Land leben können, wo wir ungehindert unseren Glauben an dich ausleben können und eben auch evangelistisch und missionarisch unterwegs sein dürfen. Gib, dass das so bleibt. Und wir wollen uns, wie gesagt, ganz neu dir zur Verfügung stellen. Du bist ein wunderbarer Hirt. Und deine voraussetzungslose Gnade lieber Herr Jesus Christus, und die bedingungslose Liebe Gottes, des Vaters und die folgenreiche Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.